ARD Sounds.
Maritimes aus Hamburg, von der Elbe, der Nord- und Ostsee und aus der ganzen Welt. Das ist das Hamburger Hafenkonzert. Hier ist der Podcast, der nach Tang und Teer riecht, so wie sich das die Urväter des Hafenkonzerts 1929 vorgestellt haben. Wir sind dran an aktuellen Entwicklungen in der Schifffahrt, genauso wie an historischen Themen. Oder darf es auch mal ein echter Ringelnatz sein? Der Hafenkonzert-Podcast für alle, die die Schifffahrt und die Menschen an den Küsten lieben. Wir bringen das Meer zu euch nach Hause, hier im NDR-Hafenkonzert-Podcast. Unser Thema heute:
der Hamburger Hafen. Für Hamburgs Gäste ist es vor allem ein spannendes touristisches Highlight. Für die Stadt Hamburg ist der Hafen das wirtschaftliche Herz, der Maschinenraum. Wenn da was stottert, dann gerät der Dampfer Hamburg in schwere See. Und für viele Menschen in und um Hamburg ist der Hafen Arbeitsplatz. Einer, der diesen Ort kennt wie kaum ein anderer, ist Daniel Jahn. Er ist in Diensten der HPA und eine Art Mischung aus technischem und logistischem Öffentlichkeitsarbeiter. Was er genau tut und wie der Hamburger Hafen 2026 aufgestellt ist, das wollen wir besprechen. Hier ist das Hamburger Hafenkonzert. Dies ist Ausgabe 3742. Ich bin Kerstin von Stürmer. Moin.
NDR 90,3.
Wir sind Hamburg.
Hamburg. Hamburg.
Inside Hamburger Hafen. Wer kennt sich da aus und vor allem, wer kann dieses Hafenwissen weitergeben? Ich bin verabredet mit Daniel Jahn, das an einem heißen Sommertag. Wir treffen uns auf dem Oberdeck des Museumsschiffs Rigmar Rigmers, im Schatten unter dem Sonnensegel. Und ich freue mich auf zwei spannende Stunden.
Ich freue mich auch, Frau von Stürmer, vielen Dank. Besonders schön, dass wir hier auch noch barfuß sitzen können.
Das ist ja fast wie Urlaub.
Bei der Hitze wie Urlaub, ja, in der Tat.
Wer ist dieser Daniel Jahn, der angestellt ist bei der HPA, der Hamburg Port Authority? Als was denn genau?
Das ist eigentlich sehr schwierig zu beantworten. Angestellt wurde ich mal als Koordinator für Fachbesucher. Das mache ich auch immer noch. Das heißt, ich bin da zuständig für Delegationen aus anderen Häfen, für Logistiker, für Ingenieure, Hochschulen, aber auch offizielle Gäste von Stadt und Bund. Und seit 5 Jahren hat sich wegen dieses Querschnittswissens, das sich im Laufe meines Lebens und dann auch bei der HPA angesammelt und vertieft hat, ist da die Aufgabe Koordinator für zivil-militärische Zusammenarbeit auf mich zugelaufen. Das war mehr oder weniger dem Zufall geschuldet, aber seit 5 Jahren mache ich das und das ist schon interessant, das ist auch sicherlich wichtig, aber auf der anderen Seite bekommt man natürlich auch Einblicke, die man vielleicht nicht so gerne gehabt hätte.
Querschnittswissen nennt er das in aller Bescheidenheit. Dabei ist das doch ziemlich komplex und auch sehr detailliert. Denn der Hamburger Hafen ist ständig in Bewegung. Da wird neu gebaut, repariert, es kommen neue Schiffe und auch neue Technik. Und seine Kunden, die sind anspruchsvoll. Sie kommen aus der Wissenschaft, aus Politik und aus Unternehmen. Und die stellen dann entsprechend detaillierte Fragen. Wie bleibt er denn da auf dem Laufenden?
Man lernt ja irgendwann, sich auch auf eine Gruppe einzustellen. Und man lernt auch, nicht einfach drauf loszureden und seinen Stremel abzuhaken, sondern den Stremel gibt es da ja so auch nicht. Man stellt sich auch ein bisschen auf die Gruppen ein, aber man stellt sich eben auch dahingehend darauf ein, dass man eben merkt, wollen die sich jetzt eher unterhalten, brauchen die erst mal Ruhe oder Ähnliches. Insofern ist da jede Gruppe tatsächlich anders. Aber so im Laufe meines Lebens hat sich da ziemliches Wissen über die maritime Branche, über Schiffe, über Hafenentwicklung, über maritime Logistik angesammelt. Und das hat sich bei der HPA dann immer noch vertieft. Und es ist wirklich auch ganz merkwürdig. Es vergeht eigentlich kaum eine Hafenrundfahrt, aber bestimmt auf jeder zweiten Fahrt sehe ich irgendwas Neues und denke, aha, ist ja interessant, darum musst du dich gleich mal kümmern. Und so lernt man eigentlich jeden Tag dazu. Und man lernt natürlich auch von den Kollegen bei der HPA, die ja zuständig sind für die Infrastruktur des Hamburger Hafens. Wir verwalten auch die Fläche und von denen lerne ich natürlich auch sehr viel. Und auch zur Hala, das ist ja der größte Umschlagbetreiber im Hamburger Hafen, die Hamburger Hafen und Logistik AG, auch zu denen habe ich gute Kontakte und auch von denen lernt man natürlich auch immer wieder.
Nun sitzen wir hier auf der Rigmar Rigmers. An Steuerbord fährt die U-Bahn vorbei. Auf der Elbe sind die Barkassen unterwegs. Also man hört den Hafen tatsächlich. Der Hafen macht Geräusche. Der Hafen lebt. was ja sich in den letzten Jahrzehnten, im letzten halben Jahrhundert auch total geändert hat, das sind andere Geräusche. Wenn Sie als der Mann, der den Hafen erklären kann, hier sitzen, was ist dieser Hafen für Sie?
Ja, was ist dieser Hafen für mich? Er ist einerseits so eine Art Sehnsuchtsort tatsächlich. Ich war schon als Kind fasziniert vom Hafen, obwohl ich gestehen muss, dass ich seit 2013, seit ich bei der HPA arbeite, mich eher an der Alster erhole. Und Freunde sagen auch, seit Daniel bei der HPA ist, kann man nicht mehr mit ihm an die Elbe gehen, der regt sich zu sehr auf.
Darüber reden wir gleich noch, worüber sich der Daniel Jahn aufregt.
Nein, aber, das sind dann immer so Kleinigkeiten. Man
denkt, ein anderer Blick auf den Hafen.
Ja, man hat natürlich einen anderen Blick auf den Hafen. Und man denkt natürlich auch, ja, das ist ja auch etwas, was uns gehört. Diese 70 Quadratkilometer Hafenfläche gehören der Stadt, also gehören uns. Und das ist eben auch entscheidend, was wir daraus machen. Und bisher machen wir sehr, sehr viel daraus. Und ich kann also auch zum Beispiel den Unkenrufen, die es immer gibt, der Hafen hätte keine Zukunft, überhaupt nicht beistimmen. Im Gegenteil, die regen mich zum Beispiel auf, weil es eben überhaupt nicht auf Fakten basiert.
Über die Zukunft unseres Hafens, aber auch über das, was gerade ist, sprechen wir gleich. Mein Gast hier im Hamburger Hafenkonzert ist heute Daniel Jahn von der HPA. Er ist Mr. Hafen. Daniel Jahn ist dann gefragt, wenn Fachbesucher hierher kommen und wissen wollen, wie der Hafen funktioniert. Er hat gerade erzählt, dass ihn dieses Fleckchen Erde schon als Kind fasziniert hat. Daniel Jahn ist in Hamburg geboren, aber nicht hier an der Elbe aufgewachsen.
Doch, größtenteils. Also ich habe einen Teil meiner Jugend tatsächlich an der Nordsee verbracht. Ich bin in St. Peter-Ording damals zur Schule gegangen und habe da auch Abitur gemacht und bin dann aber wieder nach Hamburg zurückgekommen. Aber auch während dieser Zeit dort habe ich auch hier in Hamburg enge Verbindungen gehabt.
Irgendwann stand die Frage an, was tun, wohin sich beruflich orientieren.
Wie gesagt, ich hatte an Hafen und Schifffahrt schon von Kindheit an ein sehr, sehr großes Interesse. Und als ich 14 war, da hatte ich tatsächlich ganz ernsthaft den Wunsch, irgendwann zur See zu fahren und dann, das will dann fast ja jeder, der zur See fährt, irgendwann mal Kapitän zu werden. Das war sicherlich ein Wunsch von mir. Kein dummer Jungentraum, sondern wirklich ein sehr, sehr ernsthaftes Berufsziel. Und Plan B war damals eigentlich auch schon immer Geschichte. Und 1986 hatte ich Abitur. Und damals sah es mit der Schifffahrt eigentlich ziemlich traurig aus. Drei Kapitäne haben mir gesagt, Junge, lass die Finger davon. Es liegt kein Segen mehr darauf. Weil damals eben abgelöst wurden die Stückgutfrachter wie die Cap San Diego hier gegenüber, dieses wunderschöne Schiff, klassischer Stückgutfrachter des Vorcontainerzeitalters. Diese Schiffe wurden abgelöst durch den Container und schon die ersten Vollcontainerschiffe waren fast doppelt so groß wie die Cap San Diego. Und da standen tatsächlich eine Zeit lang ganze Mannschaften beschäftigungslos an Land. Und dann habe ich Plan B aktiviert und habe dann in Hamburg Geschichte studiert und habe schon während des Studiums angefangen, fürs Museum für hamburgische Geschichte zu arbeiten, freiberuflich. Was ich übrigens bis heute tue. Natürlich immer noch so zurückgenommen, aber seit 34 Jahren bin ich freier Mitarbeiter des Museums für hamburgische Geschichte und bin es auch immer noch gerne.
Als langjähriger Museumsmitarbeiter hat Daniel Jahn auch den Blick dafür, ob und wie das Maritime in Hamburgs Museumslandschaft wertgeschätzt wird.
Wir haben ja eine sehr, sehr reiche maritime historische Szene im Hamburger Hafen. Wir haben mit der Cap San Diego das größte noch fahrtüchtige Museumsschiff der Welt. Und das ist ja nicht nur fahrtüchtig, das fährt ja auch tatsächlich. Und für die Cap San Diego bin ich nunmehr auch seit 18 Jahren ehrenamtlich tätig. Immer wenn das Schiff fährt, stehe ich auf der Brücke und erkläre den Leuten das Schiff und was auf dem Wasser so sehenswert ist. Wir haben die Rigmarigmas, wir haben noch weitere Museumsschiffe wie die Stettin, wie die Bleichen, wie die Schahörn und ganz viele, viele andere auch besegelte Fahrzeuge. Insofern ist alleine schon auf dem Wasser eine reiche Szene vorhanden. Da ist ganz viel Herzblut und private Initiative dabei, also die Arbeitsstunden, die die Ehrenamtlichen in die Schiffe stecken. Das wird ja von außen kaum gesehen normalerweise. Man sieht immer, ja, das Schiff ist schön angemalt, das Schiff ist gut in Schuss und wird auch erhalten. Aber wie viel Arbeit wirklich darin steckt, sehen die meisten Menschen gar nicht. Und auch übrigens, wie viel Geld das auch irgendwie zusammenkommen muss. Denn auch viel, wenn viel ehrenamtlich gearbeitet wird, ist es ja so, dass man, ja, man braucht schon mal Farbe. Und die kostet Geld. Und wenn Sie so ein Schiff fahrtüchtig halten wollen, dann kostet es noch viel mehr Geld. Vor allen Dingen, weil Sie auch regelmäßig in die Werft müssen. Ja, und dann gibt es ja noch die ganze reiche Szene, eben auch die Museumslandschaft, das Museum für hamburgische Geschichte, wird ja nun gerade saniert. Auch da werden Sie aber auch nach der Sanierung noch ein bisschen viel zum Hafen und auch zur Schifffahrt finden. Auch im Altona-Museum gibt es was zu sehen. Dann gibt es das Hafenmuseum, dann gibt es das Maritime Museum zwischen Speicherstadt und Hafencity. Also wer hier in Hamburg sich maritim tummeln will, wer sich über die Geschichte von Schifffahrt und Hafen informieren will, der sollte eigentlich, wenn er es gründlich tun will, 1 bis 2 Wochen Zeit mitbringen.
Viel maritime Kultur also in Hamburg. Das ist heute allerdings nur noch ein kleiner Teil seiner Arbeit. Wie kommt Daniel Jahn schließlich vom Museum zur HPA?
Naja, ich habe ja während meiner Freiberuflichkeit nicht nur fürs Museum gearbeitet. Und auch im Museum war man natürlich mit dem Interessenschwerpunkt Schifffahrt und Hafengeschichte sehr gut aufgehoben. Und ich habe mich dann auch durchaus noch weiter getummelt, habe meine Freiberuflichkeit auch auf andere Felder ausgedehnt. Da gab es zum Beispiel, und die gibt es ja auch immer noch, die Bustour Auge in Auge mit den Giganten, die Christoph Heilmann mal entwickelt hat. Das war ja ein echter Geniestreich, denn diese Fahrt zeigt Ihnen da eben auch auf den Terminals tatsächlich das Geschehen und den Umschlag und erklärt auch die Details. Das sind ja alles Dinge, die Sie vom Wasser aus so gar nicht sehen können. Also auch das ist natürlich ein wichtiger Punkt, diese Bustour, ein wichtiger Punkt für die maritime Szene hier in Hamburg. Und das habe ich zum Beispiel auch begleitet. Und irgendwann hat mich tatsächlich mein Vorgänger auf der Stelle bei der HPA, das war in der Tat noch ein gestandener Kapitän, der hat irgendwann gefragt, sagen Sie mal, Herr Jahn, ich gehe in Rente und Wunder über Wunder, die wollen die Stelle wieder besetzen. Wollen Sie das nicht machen? Ich sehe Sie da. Und dann habe ich mich beworben. Das waren tatsächlich an die 120 Bewerbungen, die da bekommen haben. Und ich habe mich drum bemüht und habe es dann bekommen.
Daniel Jahn ist heute zu Gast hier im Hamburger Hafenkonzert. Er ist bei der Hamburg Port Authority unter anderem zuständig für internationale Besucher. Und wenn die durch den Hafen fahren, dann staunen wir hier in Hamburg immer wieder, wie die Gäste staunen über das, was sie hier sehen. Daniel Jahn, was ist eigentlich das Besondere an diesem Hafen im Vergleich zur internationalen Konkurrenz?
Also zunächst, es ist ein Universalhafen. Also Sie können hier Güter aller Arten umschlagen. Das haben Sie in den meisten anderen großen Häfen zwar auch, aber da finden Sie auch schon so erste Spezialisierungen. Aber es gibt eigentlich 2 Punkte, durch die sich Hamburg von anderen Hafenstädten stark unterscheidet. Und der erste Punkt ist, und das macht Hamburg auch faszinierend, wir sind eine Hafenstadt. Wenn Sie Hamburg mit den anderen 30, 40, 50 führenden Häfen auf der Welt vergleichen, dann stellen Sie eigentlich immer fest, fast alle diese anderen Hafenstädte haben sich längst aus der Stadt herausentwickelt, nach der sie mal benannt worden sind. Und wenn Sie nach Rotterdam und Antwerpen schauen, dann finden Sie da eben auch sehr gute Beispiele dafür. Und Rotterdam und Antwerpen, das sind heute Städte mit einem Hafen. Aber Hamburg ist bis heute eine Hafenstadt. Der Hafen bedeckt 70 Quadratkilometer. Das ist ein Zehntel der Fläche der Stadt. Und die ist eingebettet in urbane Strukturen, ist umgeben von Wohngebieten. Das kann Vorteile haben und hat sie auch, aber eben auch Nachteile, wie eben Emissionen von Licht und Lärm zum Beispiel, die man in den Griff bekommen muss. Und da tut die HPA ja auch sehr viel. Es gibt aber auch Emissionen von Abgasen. Da machen wir auch viel Landstromversorgung für Schiffe, spart den Betrieb der Hilfsdiesel. Dadurch gibt es dann weniger CO2-Emissionen. Das ist fürs Klima gut und auch weniger Stickoxidemissionen. Das ist für die Luftqualität in Ballungsräumen ganz wichtig. Also da passiert sehr viel, aber das macht eben auch den Charme der Stadt aus. Und es gibt eben auch für alle diejenigen, die sich nicht nur für den Hafen interessieren, sondern auch zu tun haben, den Vorteil der kurzen Wege.
Nun kann man ja im Hafen einen ganzen Tag lang unterwegs sein. Sie haben meistens nur 1 oder 2 Stunden für Ihre Tour mit den Gästen. Wohin fahren Sie und was zeigen Sie denen?
Wichtig und beliebt sind natürlich die Containerterminals, dass man die sehen kann. Und das ist ja auch faszinierend. Da staunen übrigens viele Amerikaner über die Größe der Containerschiffe. Die kennen die gar nicht aus ihren Häfen. Weder im Atlantik noch im Pazifik laufen Schiffe der größten Größenklasse mittlerweile US-Häfen an, auch kanadische Häfen nicht. Sondern die großen Containerschiffe, die größten, die es derzeit gibt, das sind Schiffe, die 24.000 Standard-Containereinheiten befördern. Die sind 400 Meter lang und die fahren eigentlich nur noch zwischen Europa und Nordostasien hin und her und bedienen im Lauf von 3 Monaten, so lang dauert ein Umlauf hin und zurück, da bedienen die rund 20 Häfen. Und das sind eben auch ausgesuchte Häfen, sodass man solche Schiffe eben auch wirklich nicht in jedem Hafen sehen kann, auch nicht in jedem Containerhafen natürlich. Also das ist schon ein echtes Highlight, vor allen Dingen, weil man hier am Hafen auch mit den Barkassen diese Schiffe auch sehr gut sehen kann und auf so 50 Meter Entfernung auch mal da ranfahren kann. Das macht schon Spaß und ist auch immer wieder, auch für mich immer wieder, bei wechselnden Lichtverhältnissen immer wieder neue beeindruckende Perspektive.
Da wird Größe erst so richtig greifbar, wenn man da unten auf der Barkasse ist und da hochschaut, wie groß so ein Schiff ist.
Ja, es sind die größten beweglichen Objekte, die je von Menschenhand gebaut worden sind. Und wenn Sie, das Heck ist ja abgeplattet, wenn Sie so ein Schiff auf das Heck stellen würden, dann würde es den Eiffelturm weit überragen. So groß von den Größenverhältnissen reden wir ja inzwischen.
Wir haben über Innovationen gesprochen. Beeindruckend für mich ist das, was ich glaube in den letzten Jahren vor allen Dingen entstanden ist. Das ist zum einen die Automatisierung beim Containerterminal Altenwerder, aber noch aktueller sind das die Landstromanschlüsse, die ja passen müssen für jedes Schiff und auch passen müssen für jeden Wasserstand. Das darf man ja auch nicht vergessen. Die zeigen Sie Ihren Gästen wahrscheinlich auch, wenn das ist das, womit Hamburg auch nach vorne gehen kann international.
Ja, sicherlich. Also das kommt auch bei meiner Tätigkeit dazu. Ich bin nicht den ganzen Tag am Hafen auf dem Wasser unterwegs, sondern ein Großteil meiner Tätigkeit, das passiert auch an Land und sind auch Vorträge und Präsentationen. Ich unterrichte zum Beispiel auch an einer technischen Universität strategische Hafenplanung. Das erfordert natürlich auch, dass man den Blick offen behält für technische Innovationen und die auch erklären kann. Und Landstrom, das ist eben ganz besonders wichtig. Da stehen die Kreuzfahrtschiffe im Blickpunkt der Öffentlichkeit, aber eigentlich sind die gar nicht die wichtigeren. Wir haben seit einigen Jahren die Kreuzfahrtterminals mit Landstromversorgung ausgerüstet und tun das jetzt und haben das jetzt auch schon getan bei den Liegeplätzen der Großcontainerschiffe, weil die auch, obwohl sie nur 24 Mann Besatzung haben, im Gegensatz zu Kreuzfahrtschiffen, auf denen ja insgesamt bis zu 7.500 Menschen sind, da sind nur 24 an Bord der Containerschiffe und die haben trotzdem einen Strombedarf, der bei einem Drittel der Kreuzfahrtschiffe liegt. Und das erklärt sich durch die Kühlcontainer. Abhängig von der Größe des Schiffes und dem Fahrtgebiet sind bis zu 20% Kühlcontainer an Bord, sogenannte Reefer, die eben auch Strom brauchen. Und wenn die Schiffe nicht mit den eigenen Hilfsdieseln diesen Strom erzeugen, und der Betrieb der Hilfsdiesel, der erzeugt ja eben gerade Emissionen von Stickoxiden und Kohlendioxid, dann sparen sie natürlich jede Menge Emissionen. Und das ist nicht nur wichtig fürs Klima, sondern eben auch wichtig für die Luftreinhaltung hier in der Metropolregion Hamburg. Ganz, ganz wichtig sind tatsächlich die Containerschiffe, denn insgesamt verbrauchen oder sind die Containerschiffe für einen weitaus größeren Anteil der Emissionen verantwortlich als die Kreuzfahrtschiffe. Die Kreuzfahrtschiffe brauchen natürlich viel mehr Strom als Containerschiffe, aber es laufen ja im Vergleich zu Containerschiffen nur relativ wenig Kreuzfahrtschiffe Hamburg an. Insgesamt sind es an die 9000 Schiffe, die jedes Jahr Hamburg anlaufen. Und da haben wir so rund 700 Kreuzfahrtschiffe dabei. Also das ist ein relativ geringer Teil.
Und trotz des geringeren Stromverbrauchs auf den Containerschiffen ist es eine deutlich größere Herausforderung, weil die Schiffe halt so unterschiedlich groß sind. Ja. Ich habe mir das immer nicht vorstellen können. Es reicht halt nicht, ein Kabel zu ziehen und einen Stecker in die Steckdose zu stecken.
Also es reicht auch nicht, einfach einen Stecker in die Bordwand zu stecken. Da haben wir das erste Problem, dass ja das Schiff mit der Tide, wir sind weit von der Nordsee entfernt, haben aber immer noch 3,90 Meter Tidenhub, also Unterschied zwischen Niedrig- und Hochwasser. Dazu kommt natürlich, dass das Schiff sich mit unterschiedlichem Beladungszustand auch im Wasser hebt und senkt. Und da muss also diese Übergabe flexibel erfolgen. Das geschieht mit einem ganz ausgeklügelten, beweglichen Gelenkarm, diese Kabelübergabe. Aber das reicht nicht, sondern der Hauptteil der Landstromversorgung der Schiffe braucht tatsächlich eine eigene Einhausung, ein kleines Gebäude für jeden Terminal, weil sie zunächst mal die Frequenz des Wechselstroms von den Landnetzen auf die Bordnetze ändern müssen und zur gleichen Zeit eben auch die Spannung. Und das mit Strommengen von bis zu 15 Megawatt zu tun, das ist nicht ganz ohne.
Ich sitze an einem wunderbaren Sommertag auf dem Oberdeck der Rigmarigmas und gemeinsam mit Daniel Jahn von der HPA blicke ich auf den Hamburger Hafen. Und wir sprechen über den Hafenumschlag, über Schiffe. Gerade hatten wir das Thema Landstrom und jetzt geht es um die Digitalisierung. Der Chef der HPA, das ist Jens Meyer und der ist ja sehr aktiv, was Digitalisierung und KI im Hafen angeht. Aber es braucht ja unbedingt noch die andere Seite, die Firmen im Hafen. Sind die dabei? Machen die da mit?
Digitalisierung muss man mitmachen. Das geht ja gar nicht anders, erst recht als moderner Hafen. Der schreitet auch immer weiter fort. Also auch wir bei der HPA haben Prozesse, die den Verkehr im Hafen eben auch vereinfachen. Digitalisierung für uns ist zum Beispiel ganz wichtig im Eisenbahnbetrieb. Die Hafenbahn wird digital gesteuert. Auch die Weichen, natürlich die Stellwerke, alles. Das ist eben auch sehr wichtig, um die Kapazität der Hafenbahn überhaupt zu erhalten, weil es unser wichtigster Verkaufsfaktor sozusagen ist. Die Bahn ist unser Unique Point of Sale, kann man so sagen, denn wir bringen als Hamburger Hafen mehr Güter auf die Schiene als Rotterdam, Antwerpen und Bremerhaven zusammen. Und einer von 8 Güterzügen in Deutschland will nach Hamburg oder kommt aus Hamburg. Insgesamt fertigen wir 1500 Güterzüge jede Woche ab. Über die Hälfte der Container im Hinterlandverkehr kommt und geht mit der Bahn. Und ein Drittel des Gesamtumschlages von 115 Millionen Tonnen, das waren jetzt ganz viele Zahlen auf einmal, aber hilft vielleicht ein bisschen, die Dimension des Ganzen zu erklären. Und da geht ohne Digitalisierung gar nichts. Aber auch bei der Lenkung des Straßenverkehrs, wir sind ja auch nicht nur für die Hafenbahn zuständig, sondern auch für 140 Kilometer Straßen und alle Brücken in Hamburg, alle Schleusen. Auch da läuft eben mittlerweile sehr viel digital.
Der Hamburger Hafen, er ist trotz der langen Revierfahrt so erfolgreich, weil die Hinterlandanbindung stimmt. Die Hafenbahn ist höchst effektiv, allerdings, und jetzt kommt das Aber, wenn die Züge mit den Containern aus dem Hafengebiet raus sind, dann fahren sie auf dem höchst anfälligen Streckennetz der Deutschen Bahn. Da fällt schon mal, wie jüngst passiert, der Funkverkehr aus und nichts geht mehr. Daniel Jahn, macht Ihnen das mit Blick auf den Hamburger Hafen Sorgen?
Ja, natürlich schauen wir mit Sorge auf die Bahn. Wir haben 3 Übergabepunkte ans nationale Eisenbahnnetz. Bis dahin können wir das Ganze beeinflussen, danach eben nicht mehr. Danach sind alle Züge, die aus dem Hamburger Hafen kommen, auf die Deutsche Bahn angewiesen, beziehungsweise eben auch auf die Deutsche Bahn als Schieneninfrastrukturanbieter. Wir sind das für den Hamburger Hafen. Bis dahin können wir steuern, dahinter eben nicht mehr. Und wenn die Hafenbahn, wenn der Güterverkehr insgesamt nach Norddeutschland, nicht nur für den Hamburger Hafen, wenn der Güterverkehr insgesamt gestärkt werden soll, brauchen wir zum Beispiel dringend eine neue Trasse zwischen Hamburg und Hannover. Und über die wird mittlerweile, ich glaube, seit über 30 Jahren gestritten und diskutiert. Zeit, dass da mal eine Lösung nicht nur gefunden, sondern auch realisiert wird. Das betrifft ja auch den Schienenverkehr, betrifft auch den Personenverkehr. Und der Personenverkehr läuft ja auf demselben Netz wie der Güterverkehr. Und da die Realisierung eben einer leistungsfähigen Verbindung von Hamburg im Süden noch lange wird auf sich warten lassen, werde ich dieses Jahr 61 den Deutschlandtakt nicht mehr erleben.
Das ist ja das Fatale, dass der Güterverkehr auf derselben Trasse fährt wie der Personenverkehr. Ja. Und wenn es im Personenverkehr hakt, dann kann auch der Güterverkehr nicht fahren. Und das ist, glaube ich, auch ein Riesenproblem, dass halt immer mehr Spediteure sagen, nee, wir nehmen dann lieber den Laster. Wir packen die Container auf LKW, was ja auch nicht immer klappt, Stichwort Stau. Aber inwieweit gibt es denn da überhaupt Gespräche zwischen Hafen, Betreibern, HPA und Bahn? Kann man mit denen über sowas reden?
Ja, natürlich kann man mit denen darüber reden. Auch mit der Politik kann man und muss man reden. Und das wird ja auch alles getan. Trotz aller dieser Hemmnisse ist es uns gelungen, seit 2 Jahrzehnten den Bahnanteil kontinuierlich zu steigern. Und die Bahn in Hamburg wächst auch weiterhin. Sie könnte sicherlich mehr leisten, wenn hinter den Übergabepunkten ans nationale Eisenbahnnetz die Bedingungen besser wären. Aber der Eisenbahnanteil am Gesamtumschlag wurde immer weiter erhöht und wird immer weiter erhöht.
Daniel Jahn, das zweite Problem, was der Hafen hat, was ihn nicht direkt, aber indirekt betrifft, das sind die Straßen, nämlich die Möglichkeit, die Ladung abzutransportieren Richtung Süden, Richtung Westen, Richtung Osten. Da gibt es in Hamburg massive Probleme im Moment, denn es gibt kaum noch eine Brücke, wo man aus dem Hafen raus Richtung Süden kommt, Richtung Norden auch nicht so richtig. Auch das macht Sorgen, könnte ich mir vorstellen.
Auch das macht Sorgen. Wir erhoffen uns viel von der Realisierung der A26 Ost. Auf diese Art und Weise hätte Hamburg dann endlich eine Verbindung zwischen der A7 im Westen und der A1 im Osten. Und wenn diese Verbindung realisiert wird, dann wird sich die gesamte Verkehrslage nicht nur in Hamburg, nicht nur im Hafen, sondern auch um Hamburg herum deutlich entspannen können.
Ich wage da keine Prognose. Wissen Sie Näheres, wann das fertig sein soll?
Naja, das ist eine Bundesautobahn. Also wir bauen die nicht.
Völlig klar.
Insofern, nein, ich wage da auch keine Prognose, wann es wirklich fertig sein wird. Ich hoffe aber, es geht schnell und wird Anfang der 30er Jahre hoffentlich realisiert sein. Zur gleichen Zeit, Ende der 30er Jahre, haben wir dann ja hoffentlich auch den Neubau der Köbernbrücke fertig.
Was Sache der HPA ist, weil es eine Brücke ist, die im Hafen steht und die nicht befahren werden kann seit einigen Monaten, das ist die Freihafen-Elbbrücke. Ein Nadelöhr auch für Lkw, die da schon länger nicht mehr drüber dürfen. Inzwischen darf keiner mehr drüber. Was gibt's denn da Neues? Wann wird da was gebaut?
Also was auf jeden Fall zunächst realisiert werden wird, ist ein Ersatzneubau, der relativ schnell fertig wird. Also da gibt es keine jahrelangen Planungsprozesse, sondern der Ersatzneubau kann relativ zügig gebaut werden und wird dann auch wiederum gerade in den östlichen Hafenteilen die Verkehrslage entspannen. Der andere Verkehr läuft ja dann auch noch über die Elbbrücken. Wir reden ja nur von der Freihafen-Elbbrücke, die andere Elbbrücke, die ist halt grundsätzlich benutzbar und wird auch benutzt. Und ja, es gibt im Ostteil des Hafens eben massive Verkehrsprobleme, weil eben ein Binnenschiff gegen die Brücke gefahren ist und sie seitdem nach Aussage der Statiker nicht mehr belastet werden darf. Die ist sogar so unsicher, dass nicht mehr Fußgänger drauf dürfen.
Sie hoffen Ende der 30er Jahre auf die neue Kölbrandbrücke. Nun gibt es Kritiker, die sagen, warum hat man nicht den Tunnel genommen? Nummer eins, da sagt die Stadt, das ist zu teuer. Nummer zwei, warum muss die so groß sein? Weil die großen Containerschiffe, die größten, kommen vollbeladen sowieso nicht hierher und zum CTA. Die könnte man zur Not, wenn sie kämen, auch an anderen Terminals abfertigen. Die Rampen werden viel größer, die Anfälligkeit, was Wetter angeht, wird größer. Wir haben schon jetzt Tage, wo Lkw die Kölbrandbrücke nicht befahren können wegen Sturms. Das wird ja dann noch mehr bei 20 Meter Höhe. Ist das tatsächlich der große Wurf?
Ja, das ist schon ein wichtiger Wurf. Und Sie haben natürlich recht mit dem Einwand, warum baut man keinen Tunnel? Auf den ersten Blick ist es sicherlich keine gute Idee, im Flachland einen Fluss, der von Seeschiffen benutzt wird, mit einer Brücke queren zu wollen. Die muss hoch sein. Da wäre natürlich der Tunnel die auf den ersten Blick naheliegende Lösung.
Und da hat man Erfahrung hierzulande.
Richtig, da hat man hierzulande Erfahrung. Aber die Diskussion haben wir auch schon geführt beim Bau der ersten Kölbrandbrücke. Auch da war der Tunnel durchaus eine Option. Er war damals da nicht in die engere Wahl gekommen, wurde nicht realisiert, weil er zu teuer war. Und selbst mit den Baufortschritten eines halben Jahrhunderts im Tiefbau ist der Tunnel immer noch deutlich teurer als die Brückenlösung, so deutlich teurer, dass man tatsächlich jetzt die Brückenlösung favorisiert. Und die Brücke wird ja nicht neu gebaut. Das ist ja auch ein Gerücht, das man immer wieder entkräften muss. Die Brücke wird nicht neu gebaut, weil sie höher werden muss, damit größere Schiffe hindurchpassen, sondern die Brücke wird neu gebaut, weil der technische Zustand einen weiteren Betrieb irgendwann unmöglich machen wird. Und das liegt nicht daran, dass die Ingenieure keine Brücken bauen konnten, vor einem halben Jahrhundert, die konnten Brücken bauen und zwar sehr schöne, denn die Kölbrandbrücke hat ja damals auch einige Preise eingeheimst. Das Problem einer Brücke ist, dass sie zwei, und das wird ein bisschen technisch jetzt, die unterliegt zwei unterschiedlichen Arten der Belastung. Es gibt die statische Belastung, das Gewicht der Konstruktion selbst. Und wenn es nur die gäbe, dann könnte so ein Bauwerk nicht 100 Jahre, sondern 100 Jahre stehen. Aber was eine Brücke tatsächlich langsam aber sicher zerstört, ist die dynamische Belastung. Und das sind die Schwingungen, Vibrationen durch die Innenbewegung befindlichen Lasten. Und da reden wir von der Kölbrandbrücke, gerade von Lkw. Und um das mal zu illustrieren, als die Statik der Brücke kalkuliert wurde, das war 1965, da hat man ein durchschnittliches Lkw-Gewicht von 17 Tonnen gehabt. Und heute reden wir über 40 Tonnen. Dazu kommt eben auch, dass die Verkehrsplaner diese Mengen an Verkehr nicht haben voraussehen können. Mittlerweile ist es so, dass in Spitzentagen 42.000 Fahrzeuge die Brücke queren, darunter 9.000 Lkw. Und diese dynamische Belastung, und wie gesagt, die ist es, die eine Brücke zerstört, die hat in einem Ausmaß zugenommen, wie es nicht vorhersehbar war. Und deswegen ist jetzt leider die Brücke nach 50 Jahren, also nach ein bisschen mehr als der Hälfte der technisch kalkulierten Lebensdauer, tatsächlich so langsam neubaureif.
Zu Gast im Hamburger Hafenkonzert ist Daniel Jahn von der HPA. Ich habe ihn etwas hemdsärmlich Hafenerklärer genannt. Er tut noch wesentlich mehr. Er erklärt nicht nur Gästen, internationalen Gästen, Wissenschaftlern und den Hafen, sondern er ist auch zuständig für die zivil-militärische Zusammenarbeit. Das ist ein völlig neues Gebiet. Da haben wir vor 20 Jahren noch gar nicht dran gedacht. Die geopolitische Lage hat sich verändert. Was ist denn da konkret im Hafen Ihre Aufgabe?
Ich halte Kontakt zum Militär. Das machen bei uns bei der HPA auch noch andere. Aber es geht hier vor allen Dingen darum, die Resilienz der kritischen maritimen Infrastruktur zu steigern. Das heißt also nicht unbedingt den Hafen materiell und virtuell zu schützen vor Cyberangriffen und Sabotage. Wie gesagt, das wird auch getan und da wird auch alles Menschenmögliche getan. Aber das Problem ist, dass Häfen ihrer ganzen Natur nach offene Systeme sind, nach allen Seiten, auf allen Ebenen hin offen sind und dadurch eben auch leicht angreifbar sind. Das heißt, man muss sich einstellen, weniger auf Resistenz, sondern auch auf Resilienz. Das heißt, wenn ein Hafen von einem Angriff erfolgreich getroffen wird, sei es ein Sabotageakt, wie kommt das System Hafen schnell wieder in den Zustand der Betriebstüchtigkeit oder wie kann es ihn erhalten? Darum geht es und das proben wir zusammen auch mit dem Militär. Wir machen das in Zusammenarbeit zum Beispiel mit dem 1. Deutsch-Niederländischen Korps in Münster. Die sind so Träger der NATO-Plattform Common Effort. Da geht es eben auch um zivil-militärische Zusammenarbeit. Dann arbeiten wir eng zusammen mit der Führungsakademie der Bundeswehr in Blankenese und auch natürlich mit dem Landeskommando Hamburg. Und da halten wir gemeinsame Übungen ab. Die haben mittlerweile fast schon einen Markennamen. Red Storm Charlie heißt die diesjährige Übung. Es geht immer einen Buchstaben weiter. Die letztjährige hieß eben Bravo. Und dieses Jahr ist Red Storm Charlie an der Reihe. Die wird in der Hamburger Wirtschaft auch immer besser angenommen und wird sich langsam oder hat sich schon langsam entwickelt zu einer, wie gesagt, zu einer eigenen Marke und wird auch jedes Jahr größer. Und das ist eigentlich auch ganz wichtig, denn in dem Augenblick, in dem nicht erst im Spannungsfall oder Gott bewahre im Kriegsfall, sondern bereits im Fall einer sicherheitspolitischen Krise, müsste die NATO ja unter Umständen anfangen, Truppen zu verlegen. Und da werden die Häfen eine gewaltige Rolle spielen und werden dann aber aller Voraussicht nach massiv hybrid angegriffen, also angegriffen mit allen möglichen, auf allen möglichen Wegen unterhalb der Schwelle offen erklärter Gewalt. Da geht es eben um Cyberangriffe, um Desinformation und auch eben um Sabotage.
Im September ist es wieder soweit. Red Storm Charlie, Sie haben es gesagt, das dritte Mal, dass diese Übung stattfindet. Da wird in erster Linie die Logistik geübt und die Kommunikation zwischen den staatlichen Stellen, den Firmen und der Bundeswehr. Was mich interessiert, Sie haben gesagt, Häfen sind offene Systeme. Wir haben ja seit 9/11 deutlich strengere Bestimmungen, was die Zugänge zu den Hafenanlagen von Land aus angeht. Also da ist dicht, da sind Zäune und da darf nur rein, wer sich legitimieren kann vorher. Wenn man allerdings vom Wasser kommt, man kommt relativ nah ran an alles, besteht da nicht die Gefahr zum Beispiel der Spionage oder kann man da nichts sehen, was man nicht sehen soll?
Also rein vom Wasser aus ist das relativ schwierig, erfolgreich zu spionieren. Da müssen Sie tatsächlich schon ziemliche Innenperspektive haben und auch an Informationen herankommen, die nicht so ganz für die Öffentlichkeit bestimmt sind. Aber einfach was kaputt zu machen, das ist jetzt nicht das große Problem. Und wer sich ein bisschen Gedanken macht, ein bisschen Fantasie entwickelt, der kommt relativ schnell auf Ideen, wie man den Betrieb hier im Hafen stören könnte. Und leider passiert das auch schon. Ja, wir erleben ja Sabotagefälle.
Da wird wenig drüber geredet, um auch die Menschen nicht zu verunsichern. Aber die HPA ist da sehr nah dran und schaut
richtig
den Menschen auf die Finger und auf das, was sie tun.
Wir sind da relativ nah dran, das ist richtig. Und der Grund dafür, weswegen wir nicht so gerne im größeren Maßstab darüber reden, im größeren Umfang, ist eigentlich nicht der, dass die Menschen verunsichert werden könnten. Ich denke, die Menschen sollten auch informiert werden. Nur Einzelheiten können wir da nicht nennen. Da geht es nicht um Verunsicherung, sondern schlichtweg darum, dass wir niemanden noch zusätzlich auf dumme Ideen bringen wollen.
Daniel Jahn, wir haben gerade über die Spionage und Anschläge gesprochen. Die meisten von uns erinnern sich an den Containerfrachter Ever Given, der wegen des Ausfalls der Motoren in die Böschung im Suezkanal gefahren ist und den Kanal für Tage blockiert hat. Das hatte angesichts der so zentralen Unglücksstelle auch Auswirkungen auf den Welthandel insgesamt. Hierzulande hört man immer wieder einmal von gestörten GPS-Systemen an Bord der Schiffe und fragt sich dann natürlich, was wäre, wenn solch ein Riesenfrachter in der Elbmündung auf Grund liefe. Erreicht sie sowas? Ist das ein Thema hier auch im Hafen?
Nein, in dem Fall nicht. Diese GPS-Störungen, von denen man liest, die sind überwiegend im Ostseeraum virulent. Da passiert relativ viel. Das liegt einfach daran, dass die russische Seite da von Kaliningrad aus, aber eben auch vom russischen Mutterland her, Störsender benutzt und das in größerem Umfang tut. Das erleben wir hier weniger Störungen von GPS-Systemen. Außerdem kommt ja noch hinzu, die Schiffe, jedes Schiff über 90 Meter Länge ist im Hafen Lotsen annahmepflichtig und der erste Lotse, der Seelotse, der geht schon bei Seezeichen Elbe an Bord. Von da aus können Sie Helgoland schon sehr schön sehen. Und die wissen eigentlich meistens, wo sie sind, auch ohne GPS. Das heißt, die wissen nicht meistens, wo sie sind, die wissen immer, wo sie sind. Und deswegen ist das eigentlich auch weniger dramatisch. Das betrifft dann eher die Ansteuerung von Häfen an der Ostseeküste in Abschnitten, in denen die Schifffahrt eben noch nicht lotsbegleitet ist. Und es betrifft eben auch die Luftfahrt. Ja, auch im Bereich der nordöstlichen Ostsee wird eher auch in der zivilen Luftfahrt ganz klassisch mit der Luftkarte auf den Knien geflogen inzwischen.
Geopolitische Krisen, das sind meistens auch Krisen für die Schifffahrt. Im Moment schaut die Welt auf die Straße von Hormuz, die immer noch nicht frei befahrbar ist. Inwieweit haben der Krieg dort und die Sperrung dieser Meerenge denn Auswirkungen auf den Hamburger Hafen?
Also die Straße von Hormuz spielt ja eher eine Rolle beim weltweiten Ölpreis und damit in unmittelbarer Folge bei den Treibstoffpreisen. Und die sind natürlich massiv gestiegen. Aber das merkt man jetzt eigentlich in der Schifffahrt nicht so direkt. Das heißt, die Reeder merken das an den Treibstoffrechnungen ganz selbstverständlich. Es kostet Millionen und hat auch schon vorher Millionen gekostet. Jetzt kostet es eben nochmal eine Million mehr, ein Großcontainerschiff komplett voll zu tanken. Na, damit kommt man aber auch von Hamburg einmal nach Nordostasien und die Hälfte der Strecke wieder zurück. Und wenn die Treibstoffrechnung steigt, dann geben die Reeder das natürlich auch weiter. Und das landet irgendwann beim Endverbraucher. Aber das sind relativ geringe Beträge. Wenn Sie überlegen, dass an der Transport eines Flachbildschirms anteilig sind die Seetransportkosten am Verkaufspreis im Laden, die liegen bei unter 4 Euro.
So, und jetzt macht die Menge.
Jetzt sind es eben 4,30 Euro. Nicht, das beeinflusst Ihre Kaufentscheidung nicht, wenn der Fernseher 1 oder 2 Euro teurer wird. Und teurer wird er damit nicht. Natürlich zahlt das ein auf inflationäre Effekte insgesamt. Aber für den Verbraucher ist eigentlich der größere Teil natürlich die Tankstellenrechnung. Und selbstverständlich auch, wenn er mal mit dem Flugzeug verreisen will, da merkt man das natürlich dann auch. Ansonsten, wenn es zu so disruptiven Ereignissen kommt, wie die Havarie der Ever Given eines Großcontainerschiffs damals im Suezkanal, wenn es zu Schließungen von chinesischen Häfen kommt, wenn das Bab el Mandeb, das Tor der Tränen, die Verbindung also vom Indischen Ozean ins Rote Meer und dann weiter in den Suezkanal, wenn die gesperrt wird durch den Terror der Houthi-Rebellen im Jemen, dann sind das disruptive Ereignisse in der Schifffahrt. Und zum Beispiel vor einigen Jahren hat das ja erstmal stattgefunden, dass Reedereien gesagt haben, wir fahren nicht mehr durchs Rote Meer, also nicht mehr durch den Suezkanal, sondern rund Afrika, rund Kap der Guten Hoffnung. Ja, dann haben die Schiffe eine Woche Verspätung. Dann haben aber alle eine Woche Verspätung. Und wenn alle eine Woche Verspätung haben, haben sie auch wieder einen Fahrplan. Das heißt, auch das wiederum sorgt natürlich im Hamburger Hafen natürlich für gesteigerte logistische Anstrengungen und größeren Aufwand. Aber das sind Situationen, mit denen die Häfen umgehen können.
Daniel Jahn von der HPA, er ist zu Gast hier im Hamburger Hafenkonzert. Daniel Jahn, immer wieder ist die Rede davon, dass es eng wird im Hamburger Hafen, dass uns hier der Platz fehlt. Nun gibt es seit einigen Jahren einen Tiefwasserhafen in Wilhelmshaven. Dorthin könnte man ja ausweichen und zum beiderseitigen Vorteil eine Art Hafenallianz aufbauen. Neue Anläufe für eine solche Allianz, die gibt es seit einigen Monaten für die deutschen Häfen insgesamt. Wäre Wilhelmshaven für Hamburg ein guter Partner oder ist das eher tatsächlich Konkurrenz?
Wilhelmshaven wurde damals geplant sozusagen als Überlaufhafen in den 90er Jahren, als in den nordeuropäischen Häfen jedes Jahr in jedem einzelnen Hafen bis zu 10% mehr Container umgeschlagen wurden. Da hat man überlegt, wie lange geht denn das noch, wie lange schaffen die Häfen das noch, brauchen wir nicht da mal eine Reservekapazität, und das wurde Wilhelmshaven. Und wenn Sie sich Wilhelmshaven verkehrsgeografisch angucken, dann ist Wilhelmshaven eigentlich weniger eine Konkurrenz für Hamburg als für Rotterdam. Und das ist ja auch immer wieder ein Argument, das ins Feld geführt wird. Hamburg braucht man doch gar nicht mehr so dringend. Rotterdam schafft das doch alleine. Nein, das würden die nicht schaffen. Und dann würden sie ja auch noch vor der Aufgabe stehen, all das, was dann in Rotterdam umgeschlagen wird, aber hier nach Hamburg muss und ins Hamburger Umland muss und weiter nach Ost- und Nordeuropa muss. Wie kommt das denn dann alles von Rotterdam dahin? Und da spätestens steckt der Teufel im Detail. Und da werden Sie merken, dass die Schienenkapazitäten nicht ausreichen, dass die Lkw- und Straßenkapazitäten nicht ausreichen und dass dann auch natürlich die Kay-Umschlagkapazitäten Rotterdams nicht ausreichen würden, das alles dann auch mehr oder weniger zweimal umzuschlagen. Denn das ist ja das Pfund, mit dem der Hamburger Hafen wuchern kann. Wir sind eben einerseits ein Gateway-Hafen und andererseits eben ein Hub. Und wer sagt, dass die Lage im Binnenland ein Nachteil ist, der verkennt die Tatsache, dass der Transport über Wasser viel billiger ist und auch viel umweltgünstiger ist als der Transport über Land. Und Hamburg liegt da eben sehr verkehrsgünstig. Sie können auf dem kostengünstigen Wasserweg Waren weit ins Binnenland hineinbringen nach Hamburg. Und Hamburg lag schon im Mittelalter in den Tagen der Hanse so verkehrsgünstig, dass man sagen kann, Hamburg ist der südlichste Hafen Nordeuropas, der westlichste Hafen Osteuropas. Und für diese Region haben wir bis heute die wesentliche Verteilfunktion mit Fiederschiffen, mit kleineren Containerschiffen, aber eben auch mit der Eisenbahn. Und ganz wichtig ist, Hamburg hat auch eine wichtige Gateway-Funktion. Er schließt also, wie gesagt, unmittelbar einen eigenen Wirtschaftsraum. Ein Drittel des Gesamtumschlages von 115 Millionen Tonnen im Jahr ist bestimmt für Hamburg selbst oder für die Metropolregion Hamburg und 180 Kilometer Umkreis.
Eben das Tor zur Welt in alle Richtungen.
Das Tor zur Welt in alle Richtungen. Und das zeigt aber eben auch, nicht diese Gateway-Funktion, dass eben ganz viel Umschlag für den Hamburger Hafen in Hamburg selbst und im Umland generiert wird. Das zeigt eben auch die gegenseitige Abhängigkeit des Erfolgs des Hafens einerseits und der Erfolg, des Erfolges der Industrie und des Gewerbes auf der anderen Seite. Da besteht eine enge Interdependenz, eine enge gegenseitige Abhängigkeit. Und das wird von denjenigen, die sagen, der Hafen wird überbewertet, leider verkannt.
Und dann ist ja da noch unser eigenes Hafenerweiterungsgebiet Moorburg. Wann glauben Sie, werden sich die Betriebe dort ansiedeln und wann wird aus Moorburg Hafen?
Ich glaube, ich hatte ja schon erwähnt, ich bin 61 Jahre alt. Ich glaube, das betrachte ich als interessierter Rentner. Moorburg ist nach wie vor Hafenerweiterungsgebiet. Ist es schon seit mehreren Jahrzehnten und es hat juristisch zur Folge, dass die Stadt ein Vorkaufsrecht hat. Und das nimmt sie auch wahr. Das heißt, Grundstücke, die in Moorburg verkauft werden, kauft die Stadt. Und so gehört ihr schon ein erklecklicher Anteil an Moorburg. Aber das ist im Moment auch die einzige greifbare, unmittelbare Folge davon, von diesem Status als Hafenerweiterungsgebiet. Wir planen ja sehr umsichtig mit den Flächen im Hamburger Hafen. Der Flächenbedarf ist andererseits aber auch sehr groß. Bisher konnten wir das eben vermeiden, auf Moorburg zuzugreifen, Man kann hoffen, dass das auch so weiterläuft. Aber das kann ich nicht entscheiden. Natürlich, das würde ich auch nicht entscheiden wollen, weil es mir natürlich auch sehr leid täte für die Menschen, die da leben. Aber ich glaube, das hat noch ein bisschen Zeit, bis man diese Entscheidung treffen muss, ob Moorburg tatsächlich weichen muss oder nicht. Aber wenn, dann wird es eben auch einer sinnvollen Entwicklung weichen, nämlich eben auch dem Aufbau neuer Energieindustrien. Und die werden ja auch gebraucht. Das darf man ja nicht vergessen. Und wir haben ja auch mit dem neuen Hafenentwicklungsplan in Abstimmung mit der Behörde für Wirtschaft, Arbeit und Innovation auch ein neues Flächenkonzept. Wollen die Flächen im Hamburger Hafen in einigen Gebieten speziell dann auch bestimmten Verwendungen, Industrien und Zwecken widmen. Insofern, ja, wir gehen mit der Fläche, die uns anvertraut ist, sehr verantwortungsvoll um.
Daniel Jahn, der HPA-Experte für den gesamten und auch sehr detaillierten Blick auf den Hamburger Hafen. Das Hamburger Hafenkonzert. Wir sind heute im Gespräch mit Daniel Jahn von der HPA zum Thema Hamburger Hafen. Wir haben dieses Gespräch auf der Rigma Rigmas aufgezeichnet, sitzen an einem heißen Sommertag auf dem Oberdeck. Um uns herum sind immer noch viele Touristen, die das Museumsschiff besichtigen. Und vor uns das bunte und zum Teil laute Treiben der vielen Hafenschiffe. Sie können es vielleicht im Hintergrund hören. Wir sind also mittendrin im touristischen Hafengeschehen. Apropos touristisch, hat denn der Mann, der sich täglich mit den Fakten und Zahlen des Wirtschaftsraums Hafen beschäftigt, hat Daniel Jahn so etwas wie einen Lieblingsplatz im Hafen?
Das ist eigentlich kein Lieblingsort, um den es da geht. Das ist eher eine Zeit. Das ist eher frühmorgens oder spät am Abend. Da war ein ganz besonderes Licht. Also das Licht auch bei Sonnenaufgang oder wenn die Sonne so ein bisschen über dem Horizont steht, ist immer ganz anderes als in der Abendstimmung. Und insofern sind es eher weniger Orte, es sind eher Zeiten, die mich an der Elbe und am Hafen faszinieren.
Sie haben vorhin gesagt, da treffe ich Leute, die meckern über den Hafen. Worüber meckern die denn?
Naja, es beschweren sich natürlich viele über Abgase. Da tun wir sehr viel, Stichwort Landstromversorgung. Es beschweren sich natürlich auch Menschen, die an die Hafenkante ziehen, teilweise über Licht und Lärm. Und wenn man zum Beispiel noch über Dönne guckt, und jemand lebt da seit Generationen, und das tun ja viele Familien und ist heute in meinem Alter, dann kann ich schon ein bisschen verstehen, dass der sich beklagt über den Umschlagzuwachs, gerade direkt gegenüber von Övelgönne. Da sind ja zwei neue Containerterminals entstanden in den letzten Jahrzehnten. Und dass derjenige dann sagt, das sah zu meiner Kindheit anders aus und ich fand es schöner, das kann ich sehr gut verstehen. Aber auf der anderen Seite ziehen da ja auch Menschen hin, sehenden Auges und hörenden Ohres, wissen, dass sie gegenüber eines der größten Containerterminals, eines der größten der Häfen der Welt wohnen werden. Da finde ich es dann ein bisschen schwierig, wenn man sagt, tagsüber möchte ich ganz gern die Hafenstimmung genießen und in der Abendstimmung bei Sonnenuntergang ein bisschen maritime Romantik. Aber wenn die Sonne weg ist, soll mich bitte niemand mehr stören, ist ein schwieriger Ansatz, finde ich.
Wie reizvoll der Hafen für die Menschen ist, das sehen wir, während wir hier dieses Gespräch aufzeichnen. Denn es sind ordentlich viele Hafenbackkassen und natürlich die Haddack-Fähren unterwegs. Und die sind alle voll. Gut, wir haben Sommer, bestes Wetter. Aber das fasziniert die Menschen schon, die Elbe und dieser Hafen. Zwei Ausblicke noch. Den ersten, wann wird die Kölbrandbrücke fertig sein? Was schätzen Sie, die neue?
Also, ich bin überzeugt. Und wie gesagt, auch das betrachte ich dann ja als interessierter Rentner. Ich hoffe ja sehr, dass mich die HPA noch zur Eröffnung einlädt. Aber ich denke, das wird noch vor 2040 der Fall sein, ja. Na, die Feinplanung dauert ja immer eine Weile. Wir wissen, wie wir die Brücke haben wollen, wo genau die Trasse verläuft. Aber dann gibt es die ganze Detailplanung, die gemacht werden muss. Und das machen beauftragte Ingenieurbüros. Dafür hätten wir gar nicht die Manpower, dafür hätten wir gar nicht genug Leute. Und dazu kommt, dass diese Aufträge dann so wertvoll sind, dass sie die europaweit ausschreiben müssen. Und da gehen alleine beim Ausschreibungsverfahren schon mal ein halbes bis dreiviertel Jahr ins Land. Das sind aber Fristen, an die sie gebunden sind. Da können sie nichts beschleunigen. Und dasselbe Ausschreibungsverfahren, das haben wir dann nochmal, wenn wir den Bau als solchen beauftragen. Das heißt, allein durch Ausschreibungsverfahren gehen schon ein bis anderthalb Jahre, vielleicht sogar ein bisschen mehr ins Land. ohne dass die Bürger merken, dass irgendwas passiert. Aber es passiert eben sehr, sehr viel. Und wenn die Ingenieure fertig geplant haben, die damit beauftragt sind, dann muss der Bau ja noch abgenommen werden, ehe man tatsächlich dann Baurecht bekommt.
Das Zweite, es gab in den letzten Jahren immer mal wieder tolle Ideen. Die einen sagen verrückte Ideen für den Hafen. Das eine war eine Seilbahn über die Elbe, das andere war Hyperloop, eine Röhre für den Schnelltransport von Containern mal nach Kiel, mal nach Hannover. Haben solche Sachen überhaupt Realisierungschance? Beziehungsweise sind wir da in Hamburg nicht zu zögerlich?
Naja, zu zögerlich vielleicht nicht. Ich würde sagen, dass so Sachen wie Hyperloop, die Idee wurde ja auch ergänzt durch eine Magnetbahn, dass das sicherlich attraktive Lösungen sein können, zumindest auf den ersten Blick, weil sie eben auch Güterverkehr dann eigene Trasse ermöglichen. Das Thema hatten wir ja schon während unseres Gesprächs. Aber sehr schnell merkt man dann eben, dass es wenig gibt in Häfen, ist Platz. Es geht in Häfen verdammt eng zu. Und das ist auch in jedem Hafen so, nicht nur im Hamburger Hafen. Und da eben noch einen ganz neuen Verkehrsträger zu etablieren, ist nicht ganz ohne. Und da muss man eben auch klar sagen, da steckt der Teufel im Detail. Und eine brillante Idee kann sich dann leider bei der Detailkonstruktion, bei der Detailkalkulation als nicht mehr ganz so brillant erweisen, beziehungsweise immer noch als brillant, aber eben nicht mehr als praktikabel. Das ist dann so das Thema Hyperloop und ja, die Seilbahn über die Elbe, ja nur zu. Also hier, ich bin da vollkommen neutral. Also wenn mal einer eine Seilbahn über die Elbe baut, dann werde ich sie benutzen, um mal drüber zu fahren und mir das mal von oben anzuschauen und wenn nicht, dann nicht. Also ich bin da jetzt nicht besonders leidenschaftlich.
Mit einem Blick auf die Zukunft, auf mögliche Projekte und wichtige Baustellen endet unser Gespräch. Und wenn wir uns in vielleicht 2 Jahren hier wieder treffen und über den Hafen reden würden, dann wären die Themen möglicherweise ganz andere, denn der Hafen ist ja ständig in Bewegung und Veränderungen sind hier an der Tagesordnung. Mein Dank geht an meinen Gesprächspartner Daniel Jahn. Das war das Hamburger Hafenkonzert heute mit einem Insiderblick in den Hamburger Hafen. Zu Gast war Daniel Jahn von der HPA, der Hamburg Port Authority. In der kommenden Woche sind wir in Sachen Hafenreport unterwegs in den Häfen und an der Küste. Unter anderem schauen wir auf das Sommerprogramm für Schülerinnen und Schüler auf dem Forschungsschiff Aldebaran. Und wir sind in der Technischen Universität Hamburg. Dort werden superschnelle Tretboote, die sogenannten Waterbikes, entwickelt. Wie das funktioniert, auch dazu mehr am kommenden Sonntag. Morgens ab 6 und abends noch einmal ab 19 Uhr bei NDR 90,3 und natürlich in der Hamburg-App in ARD Sounds, das ist die ehemalige ARD Audiothek, und unter ndr.de/hafenkonzert. Klicken Sie doch einfach mal rein. Das war's für heute. Ihnen allen einen guten Start in die neue Sommerwoche. Tschüss, das sagt Kerstin von Stürmer.